Ja, ich möchte euch alle grüßen von dieser Stelle aus und freue mich über jedes Einzelne, das gekommen ist. Wir glauben, dass heute jeder, der hier sein soll, auch hier ist. Gott hat einen Plan mit uns, auch mit dieser Gemeinde, und wir sind gespannt, was Gott tun will. Ja, wir erheben Jesus, unsere Majestät. Jesus ist unsere Majestät, ist unser König. Er ist Priester, König und Prophet in einem. Und wir möchten heute Morgen ein Wort aus dem Alten Testament betrachten. Da geht es auch um Jesus, aber um Jesus als derjenige, der vorhergesagt ist. Ja? Im Alten Testament war Jesus prophetisch angekündigt und was er tun wird und so weiter. Und genau darüber wollen wir heute Morgen ein Wort betrachten. Und zwar aus Jesaja 42, Vers 1 bis 3. Diese Stelle wird auch im Neuen Testament in Matthäus 12, Vers 18 bis 21 zitiert. Also wir haben eigentlich im Alten und Neuen Testament beides Mal dasselbe. Soweit, ich weiß, ihr seid schon lange gestanden, aber wenn jemand gerne aus Respekt vor dem Wort Gottes aufstehen möchte, darf er das gerne, ansonsten dürft ihr auch sitzen bleiben. Dann lese ich diese Stelle, ich bete nochmal und dann dürft ihr Platz nehmen. Also Jesaja 42, 1 bis 3, da heißt es, kann auch bis Vers 4 lesen, diesen Abschnitt: Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. Soweit mal dieses Wort. Und ich möchte noch einmal dafür beten. Herr Jesus, wir danken dir an diesem Morgen, dass wir dein Wort betrachten dürfen, dass du durch dieses Wort zu uns reden möchtest. Du selbst sagst, ich bin das Brot des Lebens. Ja, du willst uns heute Brot für die Seele geben. Auch unsere Seele ist hungrig, nicht nur unser Leib, sondern auch unsere Seele. Und auch diese Seele braucht Speise, braucht Nahrung. Ja, und da möchten wir dir danken, Herr, im Voraus, dass du uns versorgen wirst, dass du uns, ja, Brot mit Substanz darreichst, als eine kräftigende geistliche Nahrung. Und Herr, wir möchten dir die Ehre geben darüber und bitten, Heiliger Geist, leite uns hinein in alle Wahrheit, gib jedem, was es braucht, und lass uns im Segen wieder von dieser Stätte gehen. Dir sei Dank und Preis im Voraus schon dafür. Amen. Amen. Ihr dürft den Platz nehmen. Das sind mehrere Verse. Ich möchte mich eigentlich hauptsächlich auf den Vers 3 konzentrieren, wo es heißt, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ich glaube, dass wenn alle unsere Wünsche erfüllt werden würden, dann würden viele von uns sich einen Platz an der Sonne wünschen. Der Platz an der Sonne steht für ein glückliches Leben, für ein sorgenfreies Leben und für Wohlstand, für Wohlbefinden. Die Juden sagen da Shalom, das ist Friede Wohlbefinden, Glück. Aber leider geraten manche von uns auf die Schattenseite des Lebens. Sie haben nicht die Möglichkeit, einen Platz an der Sonne, bildlich gesprochen, zu bekommen. Ich habe mir überlegt, ja, wie fühlen wir uns zum Beispiel, wenn wir eine Prüfung nicht bestanden haben? Ich denke dann, also ich würde mich fühlen wie ein geschlagener Hund. Ich würde mich fühlen wie beschämt, minderwertig, klein, ungenügend, ja, unvollkommen, unfertig, einfach als jemand, der versagt hat. Ja, du hast das Ziel nicht erreicht. Der glimmende Docht und das geknickte Rohr. Was heißt es? Ja, danke für das Glas Wasser. Ich nehme gleich mal Gebrauch. Hier ist die Rede, siehe mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Dieses Lied, man nennt das ein Lied von einem Knecht, ist von Jesaja 40 bis 66, da ist die Rede von diesem Knecht. Und dieser Knecht ist in diesen Versen der Messias, der Gesalbte. Und das war Jesus. Also hier wird von Jesus prophetisch geredet. Und Jesus würde hier, also er wird nicht die Stimme erheben. Eigentlich geht es darum, dass Jesus hier, es heißt hier, erstens mal, ich, Gott, habe meinen Geist auf ihn gelegt. Der Geist des Herrn ist auf mir, hat Jesus gesagt, am Beginn seines öffentlichen Wirkens in Nazareth, in der Synagoge. Der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt, gute Botschaft zu bringen, Kranke zu heilen und so weiter. Der Geist des Herrn ist auf mir. Der Geist des Herrn ist nur dort, wo Reinheit, Heiligkeit und solche Dinge sind, wo wir reines Herzens sind. Jesus war ja vollkommen, er war ja sündlos. Der Geist des Herrn kann natürlich auch bei uns sein, obwohl wir manchmal auch noch versagen. Aber wir sind durch Jesus vollkommen gemacht. Deshalb ist es auch möglich, dass Gottes Geist auf uns kommt und in uns Wohnung macht. Ich habe meinen Geist, sagt Gott, auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Jesus hat das Recht, die Wahrheit, das Wort Gottes hinausgebracht, zuerst zum Volk Israel, aber auch zu den Griechen, das steht in Johannes 12, 24 und so weiter. Und am Pfingsttag waren ja 120 da versammelt. Da waren noch andere Pilger aus anderen Ländern da, wo auch die Botschaft gehört haben. Er wird nicht die Stimme erheben, er wird nicht schreien und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das heißt so viel wie: in dieser Welt wollen Menschen Aufmerksamkeit. Sie wollen beachtet werden und man nimmt und Anstrengungen mit Werbung. Was wird Geld ausgegeben von Firmen, von Menschen, die aufmerksam machen wollen auf sich durch Werbung? Der am lautesten schreit, der wird oft gehört. Aber das ist nicht Gottes Strategie. Gottes Strategie ist, er wird nicht die Stimme erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Jesus ist nicht wie ein Marktschreier, der seine Waren auf dem Markt anbietet. Er kommt eigentlich in Sanftmut. Er kommt in Demut. Er sagt selbst von sich in Matthäus 11, 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus sagt über sich selbst, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, für eure geplagten, gestressten, vom Alltag betroffenen Seelen. Und dann heißt es, das geknickte Rohr wird er, nämlich der Messias, Jesus, nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Also der Messias, Jesus, gibt uns nicht den Rest. Es gibt ja manche Leute, die am Boden liegen. Und dann gibt es andere Menschen, nicht der Messias, nicht Gott, die würden dir noch den letzten Rest geben. Wenn du am Boden liegst, dann würden sie dir am liebsten noch den Fuß drauf. So, du bist fertig. Ich mach dich fertig. Ich gebe dir den Rest. Den Gnadenstoß noch geben. So können Menschen kaltherzig sein und brutal. Ich denke an den Krieg in der Ukraine. Kinderkrankenhäuser bombardieren. Kinder verschleppen und ihnen sagen, deine Eltern lieben nicht mehr, du bekommst jetzt einen anderen Pass. Ich will heute Morgen nicht politisch werden. Aber es gibt furchtbare Dinge in dieser Welt. Der Messias gibt uns nicht den Rest, gibt uns nicht den Gnadenstoß. Als ich das so überlegt habe, da fiel mir der König Saul ein. Manchmal wünscht sich sogar jemand diesen Gnadenstoß. Der König Saul, als er war ja in Ungnade gefallen, weil er ungehorsam war, König Saul im Alten Testament. Und es stand ein Kampf an mit den Philistern und als dieser Kampf begonnen hatte, heißt es, und der Kampf tobte heftig gegen Saul und so weiter. Und dann sagt Saul zu seinem Waffenträger, seinem Assistent sozusagen, zieh dein Schwert und durchbohre mich damit. Damit diese Unbeschnittenen, also die Philister, nicht kommen und mich durchbohren und ihren Mutwillen mit mir treiben. Aber der Waffenträger weigert sich. Er tut es nicht. Und dann lesen wir in 1. Samuel 31, Saul stürzt sich in sein eigenes Schwert. Das heißt, er begeht Suizid, Selbstmord. Der Gnadenstoß, dass das Drama ein Ende hat. Es gibt schon manche Menschen in dieser Gesellschaft, die auch nicht mehr aus noch einsehen, die einfach keine Hoffnung mehr haben. Es gab mal ein reicher Mann namens Merkle, der ein Pharmaunternehmen hatte und als er zahlungsunfähig war, stürzte er sich vor den Zug. Keine Hoffnung mehr. So, manchmal sind Menschen sehr verzweifelt und das spielt sich meistens irgendwo im Verborgenen ab. Ein geknicktes Rohr, ein gerade noch glimmender Docht, eine katastrophale Situation, Geldnot, Ängste, psychische Belastungen, Depressionen und so weiter. Mit was nicht alles Menschen gegeißelt werden können. Jesus sagt, oder hier wird gesagt über Jesus, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Nicht zerbrechen. Er wird nicht es vollends auseinanderreißen. So, ich habe überlegt, was gibt es denn für Rohre? Es gibt Schilfrohr, es gibt Wasserrohre, es gibt Kupferrohre, es gibt Stahlrohre. Die haben natürlich unterschiedliche Härtegrade und sind unterschiedlich schwer zu biegen. Ein Schilfrohr kannst du ganz einfach knicken. Geknickt bedeutet beschädigt. Beschädigt bedeutet verletzt, Verlust von Stabilität. Verlust der bisherigen Stärke. Diese Gesellschaft erwartet von uns, dass wir funktionieren im Arbeitsleben. Wir müssen funktionieren. Wir müssen stark sein. Wir dürfen keine Schwäche zeigen in dieser erfolgsorientierten Welt. Wir wollen Leute, die Gesellschaft will Leute sehen, die erfolgreich sind. Start-ups, die es schaffen. Und so weiter. Aber was ist mit denen, die es eben nicht schaffen? Was ist mit denen, die in eine Depression abrutschen? Was ist mit denen, die gestrandet sind? Wer interessiert sich für sie? Es gibt einen, der sich für sie interessiert. Die Kranken, die Schwachen. Das Wort Gottes sagt, die Gesunden brauchen nicht den Arzt, sondern die Kranken. Und das sagt Jesus. Und er ist gekommen, um sich um diese Kranken zu kümmern. Die Gesunden sind eigentlich diejenigen, die meinen, sie seien gesund. Sie meinen, sie seien in Ordnung. Sie meinen, sie seien auf der Erfolgsspur. Sie meinen es. Eigentlich hat Jesus die Pharisäer, die religiöse Obrigkeit gemeint. Sie dachten, wir haben das Wort Gottes. Wir wissen Bescheid. Wir sind klüger als dieses primitive Volk, das nicht mal lesen und schreiben kann. Wir sind es. Wir sind die Erfolgreichen. Wir bestimmen die Dinge in diesem Land. Aber Jesus sagt, die Gesunden brauchen nicht den Arzt, weil sie gar nicht offen sind für einen Arzt. Weil sie gar nicht die Idee haben, Mensch, ich könnte ja auch Korrektur, ich könnte ja falsch liegen, was ist dann? Es ist ja auch gut, wenn wir uns mal hinterfragen, warum mache ich das, was ich mache? Bin ich da wirklich richtig? Und das Wort Gottes ist die beste Richtschnur, ist der beste Maßstab, an dem wir uns messen können. Ich denke an eine Frau, die im Tempel in Jerusalem gab es so einen Opferkasten. Und als Jesus eines Tages mit seinen Jüngern da oder auch ja, zum Tempel kam, da machte er eine Beobachtung. Er sah eine arme Frau. Jesus sah ja die Menschen, wie sie wirklich waren. Er wusste, man braucht Jesus nicht sagen, wer die Leute sind. Er erkannte sie. Er sah eine arme Frau, die ein paar Groschen da in diesen Opferkasten geworfen haben. Und Jesus wusste, dass das war das letzte Geld, was diese Frau hatte. Die hat praktisch, die Bibel sagt uns, sie hat ihr ganzes, was sie hatte, da reingelegt. Das ganze Geld, das sie hatte, hat sie da reingelegt. Sie war eine arme Frau. Und Jesus sagt, habt ihr diese Frau gesehen? Jesus sieht den, der nicht von der Masse beachtet wird. Der, was vor der Welt nichts gilt, sieht Jesus. Er beachtet sie. Er beachtet dich. Warum? Er schenkt dir die Würde der Beachtung. Du bist nicht übersehen. Du bist nicht vergessen. Jesus sieht diese arme Witwe und er sagt, habt ihr sie gesehen? Habt ihr sie beachtet? Sie hat mehr eingelegt als manch ein Reicher, ein anderer, der da mehr, vielleicht ein Denar oder was reingelegt hat. Ich bin dankbar, dass wir einen Gott haben, der auch das ehrt, was vor der Welt nichts gilt. Es gibt eine andere Geschichte, die genau in dieselbe Richtung redet. Es gibt in Lukas 16 den Bericht vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Der reiche Mann war erstens reich, er war wohl gekleidet und er war wichtig in der Gesellschaft, er war von Bedeutung. Er war ein Karrieretyp, ein reicher Mann, ein beachtenswerter Mensch bei dieser Gesellschaft, bei der damaligen Gesellschaft. Er zählte, er galt etwas. Und vor seinem Hoftor war der arme Lazarus. Der war krank und die Hunde haben seine Geschwüre geleckt. Und er hätte gerne das gegessen, was beim Reichen vom Tisch gefallen ist. Aber niemand hat es ihm gegeben. Er hatte keinen Zugang. Und dann stirbt dieser arme Lazarus. Und er findet sich in Abrahams Schoß wieder. Das ist ein Bild für den Himmel. Den Ort, wo die gläubigen Menschen hinkommen. Und nach einiger Zeit starb auch der reiche Mann. Und als er seine Augen aufschlug, fand er sich an einem Ort der Qual. Und als er seine Augen aufhebt, dann sieht er den armen Lazarus in Abrahams Schoß. Und dann sagt er zu Abraham, mach doch, dass Lazarus seinen Finger ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt, denn ich leide Qual, ich leide Pein. Und dann sagt Abraham, nein, das geht nicht zwischen dir und uns. Selbst wenn er es wollte, er kann es nicht. Es gibt eine tiefe Kluft, eine Trennung zwischen diesen zwei Orten. Und dann sagt dieser reiche Mann, der entdeckt plötzlich seine soziale Ader und seine Verantwortung für die Verwandtschaft. Aber wenn das doch nicht möglich ist, dann wenigstens schick jemand von hier zu meinen Verwandten, zu meinen Brüdern und lass sie warnen, dass sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Und dann sagt Abraham, sie haben Mose und die Propheten. In anderen Worten, sie haben, damals gab es das Neue Testament noch nicht, also sie haben das Alte Testament, sie haben das Wort Gottes. Wenn sie dem nicht, auf das nicht hören, werden sie auch nicht hören, wenn einer von hier wieder zurückkommt in das irdische Leben. Zwei Menschen, der eine angesehen und wohlhabend auf der Sonnenseite, ein Platz an der Sonne, er hat ihn, er ist wohlhabend, er hat das, was viele sich erträumen, nach irdischer Perspektive. Und einer, der auf der Schattenseite des Lebens lebt, der Lazarus, der keine Möglichkeiten hat, sich sogar selbst zu helfen. Er ist angewiesen auf andere, weil er ist krank. Die Hunde lecken seine Wunden. Keine medizinische Versorgung. Er vegetiert vor sich hin. Niemand kümmert sich groß. Das ist übrigens, ich habe das schon mal erwähnt, ich hatte ja mal einen Film gesehen im Fernsehen über Schmerzpatient irgendwo im Busch in Afrika. Kein Krankenhaus, kein Arzt. Diese Person war ihrem Schmerz überlassen. Es gibt keine Medikamente, keine Hilfe, kein Geld, sich helfen zu lassen. Du bist einfach dir selbst überlassen. Du hast Schmerz, du musst eben mit deinem Schmerz klarkommen. So was gibt es in dieser Welt. Wir dürfen dankbar sein, dass wir in unserem Land doch noch gewissen Standard an medizinischer Versorgung haben. Das ist ein Grund, Gott zu danken. Wir gehören zu denen, die da doch noch so manches genießen dürfen. Dieser reiche Mann hätte seinem Armen vor seinem Hoftor helfen können. Aber er wurde nicht beachtet. Er hat ihm nicht geholfen. Er hat nichts getan. Er hat sein Leben gelebt. Er hat es genossen, sein irdisches Leben. Aber es gibt eine göttliche Gerechtigkeit. Wenn nicht hier, dann eben dort. Ich komme zurück. Das geknickte Rohr. Gott geknickt, beschädigt, wertlos. Was wertlos ist, wirft man weg. Aber Gott wirft uns nicht weg. Gott wirft dich und mich nicht weg, wenn wir versagt haben, wenn wir gestrandet sind. Er wirft uns das geknickte Rohr. Jesus ist nicht gekommen, das Rohr vollends zu brechen, sondern um es zu heilen. Er ist gekommen zu heilen. Diejenigen, die verletzt sind, die geschlagen am Boden zerstört sind, die enttäuscht sind, die niedergeschlagen sind, die deprimiert sind, die sich unsicher, minderwertig und scheu fühlen. Er kam, um zu heilen, was verletzt ist. Zu helfen, zu heilen. Wer ist dieses geknickte Rohr und der glimmende Docht? Eigentlich spricht hier Jesus oder spricht das Wort Gottes von Israel. Dieser Jesaja hat gelebt oder gedient ungefähr 47 bis 686 vor Christus. Das war eigentlich eine Zeitepoche, wo relativer Wohlstand in Israel vorhanden war. Aber Gott sieht schon die Zukunft. Er sieht schon, was ungefähr 150 Jahre später geschehen würde. Nämlich Israel bzw. Juda. Israel wird das Nordreich, das gespalten war, wird in die Gefangenschaft geführt, in die Assyrische. 722 kommt Sanherib, der Heerführer, und nimmt die 10 Nordstämme in die Gefangenschaft. Und 586 vor Christus wird das Südreich, der Juda, die verbleibenden Juden, die noch dort sind, werden von dem babylonischen König Nebukadnezar in die Gefangenschaft nach Babylon gebracht. Israel im Exil, das gebrochene Rohr. Natürlich war das Exil, weil sie Götzendienst getrieben haben, weil sie gesündigt haben, weil sie versagt haben. Aber Jesaja spricht praktisch eine Trostbotschaft an dieses Volk Israel, dieses wundersame Volk unter den Völkern, diese sonderbare Nation unter den Nationen, dieses erwählte Volk. Eigentlich sagt die Botschaft, wenn nun den Völkern dieses mitgeteilt wird, dass praktisch der Messias das Rohr nicht abbricht und den Docht nicht erlöschen lässt oder erlöscht oder erstickt, dann zeigt das etwas von Gottes Treue seinem erwählten Volk gegenüber. Gott hat Israel erwählt und wenn er es erwählt hat, dann gilt das, ob das Volk versagt oder nicht. So, es heißt nicht, man darf es aber auch nicht übertreiben, es heißt nicht, dass der Knecht, also Jesus, der Messias, das geknickte Rohr zu einer mächtigen Zeder, einem Zedernbaum, umwandelt. Es ist ein Rohr, vielleicht ein Schilfrohr, es bleibt ein Rohr. Aber dieses geknickte Rohr wird nicht abgebrochen. Er gibt ihm nicht den Todesstoß oder den Gnadenstoß. Und den erlöschenden Docht macht er auch nicht zur lodernden Flamme, facht sie nicht an, sondern nur das, er macht, das heißt letztendlich, dass das geknickte Rohr nicht abgebrochen wird und der glimmende Docht nicht ausgelöscht wird, heißt, dass er der Messias das Kleine und Vergehende als Kleines und Vergehendes erstens mal ernst nimmt. Ernst nimmt, behutsam unter seinen Schutz stellt und es somit vor der völligen Vernichtung bewahrt. Und das ist wichtig. Wenn wir angeschlagen sind, wenn wir nicht mehr die Starken im Leben sind, sondern gewisse Schwächen haben, dann lässt Gott nicht zu, dass wir eine völlige Vernichtung erleben. Er trägt uns, er erhält uns, er bewahrt uns. Das ist die Botschaft. Ich habe eine ganze Liste von Leuten, die versagt haben. Ich denke an Mose. Mose war ein Mörder. Und er war am Königshof Pharaos. Er genoss die beste Ausbildung. Aber er war eigentlich ein Hebräer. Und er wusste, dass die Hebräer die Sklaven, versklavt waren, dass sie Sklaven waren. Und als er Unrecht sah, griff er ein und tötete einen Ägypter. Und dann musste er fliehen, 40 Jahre Wüste, Schafe hüten. David war ein Ehebrecher und Mörder. Aber im Psalm 51 lesen wir: Schaffe in Gott, mir Gott ein neues Herz, gib mir einen neuen Geist. In anderen Worten, David wurde überführt vom Propheten Nathan. Nathan hat ihm eine Geschichte erzählt, hat gesagt: Pass auf, da gibt es ein Schaf, also eine Person, die hat nur ein einziges Schaf. Und da kommt ein anderer und nimmt diesem einen das einzigste Schaf und schlachtet es von mir aus. Ich male das ein bisschen aus. Und dann sagt David: Dieser Mann ist des Todes. Und Nathan sagt: Du bist der Mann. Du hast dem Hethiter Uriah seine Frau genommen. Du. Und dann gibt David zu: Ja, ich bin schuld, ich habe gesündigt. Ich habe gesündigt. Er hat es zugegeben und hat Buße getan. Und dann hat Nathan gesagt: Okay, dann praktisch wird dir auch Gott vergeben. Im Psalm 51 sagen: Schaff in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Das war der Wunsch, nachdem er gesündigt hatte. Und das sollte auch unser Wunsch sein, wenn wir versagt haben. Herr, vergib mir. Ich habe versagt, ja, und es tut mir leid und ich würde es gern rückgängig machen, aber ich kann es nicht. Vergib du mir, gib mir wieder einen neuen Geist. Und so weiter. David, Saul, eigentlich Paulus, früher Saulus genannt, war ein Christenverfolger. Er hat sich darum gekümmert, dass wiedergeborene Christen umgebracht wurden. Er war Zeuge bei der Steinigung des Stephanus, des Diakons. Und das hat ihn schon im Nachhinein zu schaffen gemacht, als er selber bekehrt war. Petrus hat Jesus verleugnet. Und nachher hat er bitterlich geweint. Und so weiter. Die Söhne, die Donnersöhne, die Söhne des Jakobus und Johannes, die wollten Feuer vom Himmel fallen lassen auf die Samariter. Also es gibt eine lange Liste von Menschen, die Gott gebraucht hat, die aber auch versagt haben. Und nachdem sie Buße getan haben, hat Gott sie wieder weitergebraucht. So das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Sondern er wird das geknickte Rohr aufrichten und den glimmenden Docht wieder neu anfachen. Gott will das Gute für uns. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, es gibt einen Wert von Erfahrungen mit Gott in Bedrängnis. Anderen Worten: Wenn wir als Menschen in Bedrängnis kommen, dann ist es wertvoll, wenn wir in dieser Bedrängnis mit Gott durch die Situation gehen. Ein Christenleben besteht nicht in Worten, sondern in Erfahrung. Es geht nicht um Lebenserfahrung, sondern um die Erfahrung in der Bewährung des Glaubens. Um das geht es. In anderen Worten, Gott wird auch uns, wenn wir uns noch so anstrengen oder Gott gefallen wollen und heilig leben und Sünde vermeiden wollen, werden Momente kommen, wo wir in Prüfungen kommen, wo wir in Anfechtung und Versuchung kommen werden. Gott will es nicht, aber er lässt es zu. Und dann werden wir Erfahrungen machen, wie wir da durchkommen mit Gott. Und diese Erfahrungen werden wertvolle Erfahrungen sein, die uns die Hoffnung stärken, die uns das Vertrauen zu Gott stärken, die uns helfen, uns mehr hinzugeben und auch gehorsam zu lernen im Glauben. Der Apostel Paulus schreibt einmal an die Gemeinde in Korinth: Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Also die Prüfungen sind nicht exorbitant, unlösbar. Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Das war jetzt neue Genfer Übersetzung von 1. Korinther 10, 13. So, Gott versucht uns nicht über unser Vermögen, sondern wir können mit seiner Hilfe Prüfungen bestehen. Ich möchte euch noch ein letzten historisches Argument bringen, warum Gott dieses geknickte Rohr nicht abbricht und den glimmenden Docht nicht ganz auslöscht. Nämlich das Volk Israel ist für uns zu einem Musterbeispiel geworden, wie Gott mit gläubigen Menschen umgeht. Israel ist das beste Beispiel für das. Israel existiert nach 135, wir wissen ja, Israel hat als Volk Jesus als Messias abgelehnt, als den Gesalbten, als den Sohn Gottes. Natürlich gab es die Jünger, die 12, die ihm nachgefolgt sind und eine Schar von Frauen und eine gewisse Anzahl von Menschen haben Jesu Botschaft angenommen. Aber das Volk Israel als Ganzes, jetzt mal abgesehen von den Gläubigen, hat Jesus abgelegt. Sie haben geschrien, ans Kreuz mit ihm. Und Jesus und sie haben geschrien, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Was ist passiert? Die Römer haben 70 nach Christus den Tempel platt gemacht, niedergebrannt. Heute haben wir nur noch die Grundmauern, also das Fundament. Und 135 nach Christus wurden die Juden aus Israel, aus diesem Land, vertrieben. Ungefähr 2000 Jahre lang waren die Juden in der ganzen Welt verstreut. In Russland gibt es Juden, in Deutschland gab es viele Juden, Amerika und so weiter. Und dann findet das Wunder statt, dass diese in der Welt zerstreuten Juden 1948, nach dem Holocaust, nachdem 6 Millionen Juden im Zweiten Weltkrieg getötet wurden, gibt es wieder eine Staatsgründung Israels. Also ein Volk, das ungefähr 2000 Jahre irgendwo verstreut war, sammelt sich wieder und wird zu einer Nation. Das ist ein einmaliges Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Es gibt kein anderes Beispiel, dass so etwas bei einem Volk geschehen wäre. Und das ist, kann man auch so sehen, das Rohr Israel war geknickt. Es war zerstreut. Es war in der Gefangenschaft und. Aber Gott hat ihm nicht den Todesstoß gegeben. Er hat es nicht ausgelöscht, sondern er hat es wieder erwachen lassen, wieder erstehen lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das ist Hoffnung. Wenn jemand mal gefallen ist, Gott will uns wieder aufhelfen. Er will die, die nicht beachtet sind vor der Welt, beachten. Weil jeder Mensch eine Würde hat. Gott hat ihm eine Würde gegeben. Wir sind geschaffen von Gottes Hand. Und deshalb haben wir eine Würde von Gott bekommen und sind beachtenswert. Auch wenn die Welt nur die Erfolgreichen hauptsächlich beachtet. Aber Jesus beachtet uns alle. Denn ich kenne die Gedanken, sagt Jeremia, die ich über euch denke, als Israel in der Gefangenschaft war, spricht Gott, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gebären. Und ich werde euch euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht er. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Halleluja, das ist Botschaft der Freude. So, vertrau dem Herrn. Gott hat Gutes mit uns im Sinn. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine Liebe zu den Menschen. Herr, du hast das, was nicht beachtenswert war, beachtet. Die arme Frau, die arme Witwe, den blinden Bartimäus in Jericho, den Zöllner Zachäus, der verachtet war. Du hast ihn rehabilitiert, beachtet, du bist zu ihm eingekehrt. Die Ehebrecherin hast du nicht verdammt, sondern ihr geraten, tu's nicht mehr. Du hast in Liebe und Respekt Menschen beraten. Du hast ihnen Seelsorge geschenkt. Du hast ihnen ja Würde zurückgegeben. Und Herr, da danken wir dir, dass wir dir nachfolgen dürfen, dass wir gläubige Gotteskinder sein dürfen und dass wir eine Zukunft haben. Du gehst hin, uns eine Stätte zu bereiten, dass wir eines Tages immer bei dir sein dürfen. Herr, danke für deine Liebe zu uns. Ich preise dich. Ich möchte dich ehren. Du bist ein guter Gott. Halleluja. Amen. Wer möchte noch beten?